60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Unser Podcast 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Gerold Jahn. Hallo Gerold.
Hallo Jens.
In vielen Podcasts kommt an dieser Stelle Werbung für Möbelhäuser, Pizza. Machen wir nicht, sondern Gerold, sag mal, bei der Vorbereitung, du steckst jede Menge Arbeit rein. Ja. Wie lange bist du damit ungefähr beschäftigt?
Oh, in Stunden kann man das schwer sagen. Es hängt natürlich davon ab. Ja, bei eher unbekannten Malern oder bei Malern, in denen ich jetzt nicht so tief drin stecke, da dauert es Tage, Wochen. Ich schiebe das ja immer auch so ein bisschen vor mir her, besorge mir Literatur, schaue, was ich selber an meinen Aufzeichnungen habe, was mir selber auch einfällt. Ja, also Stunden, viele Stunden, das kann man generell so sagen.
Dann wird noch geschnitten, dann wird noch bisschen gemischt, das heißt, dass die Töne alle gut hören. Jedenfalls, was ich sagen will, es steckt jede Menge Arbeit drin und wenn Sie mögen, unterstützen Sie unseren Podcast. Wie das funktioniert, das steht in den Shownotes, aber jetzt legen wir los und zwar mit einem tollen Bild aus der Gemäldegalerie Alte Meister. Ich sag mal nur den Kurztitel, weil ich so ein bisschen mit halbem Auge da vorbeigegangen bin und dachte, was ist das für eine rätselhafte Szene? Es heißt zumindest Bathseba von Peter Paul Rubens. Gibt es den Titel noch länger oder ist das, habe ich mir das richtig gemerkt?
Bathseba beim Bade, da gibt es also verschiedene Begriffe. Bathseba at the Fountain würde man auf Englisch sagen, Bathsheba at the Fountain. Ja, also im Russischen heißt es, sie sitzt am Brunnen, ja, Ukalotza, also in den Sprachen auch verschieden. Ein Thema aus dem Alten Testament, die schöne Bathseba beim Bade.
Es ist wirklich ein schönes Bild. Was ist drauf zu sehen?
Ja, eine verführerische, wunderbare Frau. Ich sag mal für jeden Mann, der jetzt nicht unbedingt auf ganz schlanke Mannequins steht, eben diese als Schönheitsideal ansieht, sondern durchaus auch rundlichere, üppige, weibliche Formen. Im Bild ist vor allem eine schimmernde Haut. Das Erste, was meistens aus der Ferne schon gesehen wird, sehr realistisch und ja, sehr wunderbar die menschliche Haut dargestellt. Eine Schönheit, ich sage einmal diplomatisch, leicht bekleidet.
Als
ja fast ein Akt, ja, sie ist fast eine nackte Dame.
Ein halbnackter
Akt. Sitzt an einem sprudelnden Wasser, lässt sich von einer Dienerin ihre Haare kämmen, bekommt von einem Knaben dunkle Hautfarbe von links einen Brief gereicht. Das ist erstmal, was wir als erstes sehen. Aber es gibt noch mehr zu entdecken.
Da stellt sich mir die Frage, warum malt Peter Paul Rubens so eine Szenerie? Was für einen Hintergrund gibt es da?
Also was wir hier haben, ist ein Spätwerk von Peter Paul Rubens, dem berühmtesten Vertreter des Barock, wie man so schön sagt, in Flandern. Ja, warum malt er das? Weil er glücklich ist mit seinem Leben. Er ist auch wieder glücklich geworden. Er gehört zu den berühmtesten Menschen Europas, kann man sagen, hat es sich auch verdient. Ein berühmter Maler ist er, aber auch ein Mann, der das Geschäftliche sehr versteht, der sich in den höchsten Kreisen bewegen kann, der mehrere Sprachen fließend spricht und von Freund und Feind gleichermaßen empfangen wird, auch in diplomatischer Mission, um zu vermitteln zwischen europäischen Mächten. Ein x-facher Multimillionär, kann man sagen, der die Bilder, übrigens die berühmten, teuren Gemälde, ja sehr, sehr professionell produzieren ließ mit seiner Mitwirkung. Das nur mal als geschäftlicher Hintergrund. Der eine Maler hat mal irgendwo in 2 Jahren endlich ein Bild fertiggestellt, das ihn zufriedenstellt, zum Beispiel Vermeer. Ja. Aber Peter Paul Rubens, von dem sind angeblich weit über 2000 Gemälde in den Sammlungen der Welt zu finden.
Ach komm, so. Hat er auch wieder so eine Werkstatt gehabt und dann zum Schluss nur noch seine Signatur drunter gemacht?
Ja, nicht. Er hat oftmals auch die Gesichter gemalt, die Augen. Übrigens, wenn man in der Gemäldegalerie Alte Meister dann sich mal hinstellt und mal nach oben schaut, sieht man also diese Stillleben von Franz Snyders. Da sind wohl Gesichter von Rubens ausgeführt worden. In Bildern von Rubens umgekehrt sind Früchte manchmal von Snyders ausgeführt worden. Also man hat praktischerweise so eine Kooperation gehabt. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, er hat also Angestellte gehabt, die haben die meisten Dinge nach seiner Technik ausgeführt, von der vielleicht nachher nochmal die Rede sein soll, rein von den maltechnischen Dingen, und hat dann eben noch wichtige Dinge selber ausgeführt und dann die Signatur drunter gesetzt und dann eben die Abrechnung dann selber durchgeführt, also das Geld eingenommen. Und dieser Mann ist jetzt wieder verliebt. Er ist also nicht frisch verliebt wie ein Jugendlicher, er ist weit über 50 Jahre alt und hat eine junge, schöne zweite Frau. Denn was wir hier sehen in dem Bild, sind zwei Damen eigentlich. Die eine aus dem Alten Testament, die weit vor über 2000 Jahren lebte, die schöne Bathseba in Jerusalem. Und die andere, die wir hier konkret sehen, und zwar nicht nur ihre Augen, sondern auch ihre Beine und ihr ganzer Körper, ist eine junge Frau in Antwerpen.
Bevor wir die Geheimnisse der Bathseba hier lüften, würde mich noch interessieren, wann ist das Bild etwa entstanden? Du hattest gesagt Barock. Wann ordnen wir das zeitlich ein?
Also das ordnen wir so vor ungefähr 400 Jahren ein. Ganz konkret ist unser Bild wohl 1635 entstanden. Das ist im letzten Lebensjahrzehnt von Rubens. Ungefähr 5 Jahre später ist er dann gestorben. Vielleicht ganz kurz das Wort Barock selber. Die wussten damals selber nicht, dass sie in barocken Zeiten leben. Also Rubens oder auch unser August der Starke, der ja dann kurz darauf später dann auf die Welt kam, dass das Barock genannt wird. Barock ist ein Wort aus dem spanischen Sprachraum und kommt wohl von den Perlenfischern, die oftmals missratene Perlen hatten, also nicht runde, kugelrunde, und nannten das Barocco. Und das soll irgendwie so bedeuten, missraten, nicht gut gewachsen. Wurde mir von Muttersprachlern schon bestätigt, dass das so stimmt. Und erst im 19. Jahrhundert, als man ganz klare Formen benutzte oder liebte, ja, im Klassizismus, hier Architektur von Karl Friedrich Schinkel und so, da schaute man etwas hochnäsig zurück auf die sehr, sehr wellenförmigen, emotionalen, gespannten Formen in der katholischen Hofkirche in Dresden oder der Zwinger. Das gefiel denen auf einmal nicht mehr. Und da sagten die, das ist ja Barocco, das ist missraten. Ja, und deswegen war Barocco eigentlich erstmal ein negatives Wort, ist aber dann zu einem neutralen Kunstbegriff geworden mit ja üppigen Formen, mit manchmal schwülstigen Darstellungen aus unserer heutigen Sicht, mit Bewegung, Emotionen. Und dafür steht eben Peter Paul Rubens, für das pralle Leben. Die sitzt hier zwar, die bewegt sich nicht, aber sie ist doch etwas wirklich sehr Rundes, Schönes aus dem Leben.
Und hat er das seiner Frau dann auch geschenkt oder für wen ist das Bild entstanden?
Oh, das kann ich nicht genau sagen. Da hast du mich auf dem falschen Bein erwischt. Das könnte man noch einmal eruieren. Aber ich weiß genau, dass er also mehrere Porträts, auch Ganzkörperporträts seiner Frau geschaffen hat in diesen Zeiten. Wir haben ja in Dresden noch zum Beispiel das Bild mit dem Neptun, das riesige Bild gleich daneben zu hängen. Wer dort mal steht, der schaue mal ins Gesicht unserer Bathseba und dann in das Gesicht der zentralen Nymphe unter Neptun. Da sieht man ihr Gesicht noch einmal. Die Dame übrigens ist seine junge Frau Helena, so würden wir es vielleicht heute nennen, oder der Helene, ja, der Helene, Hélène Fourmain. So wird es hoffentlich korrekt ausgesprochen. Das war seine junge Ehefrau.
Jetzt aber ganz kritisch nachgefragt, woher weißt du, dass das seine Ehefrau ist?
Ja, das hat er selber so bestätigt, dass er die Frau immer wieder gemalt hat. Das kann man nachlesen. Es gibt eben auch vergleichbare Porträts. Man kann die Augen einfach nachschauen. Ja, man könnte dafür zum Beispiel mal nach Lissabon fahren, ins Museum Gulbenkian. Da hängt eine Helene. Dann gibt es zum Beispiel die Helene mit dem Handschuh in München in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen von 1630, also ein paar Jahre früher. Dann gibt es die Helene mit ihren Kindern. Das findet man im Louvre. Und dann gibt es auch noch zum Vergleich die Augen ihrer Schwester Susanna oder Susanne. Das hängt in London in der National Gallery. Also das, denke ich, ist ganz sonnenklar, dass das Gesicht seiner zweiten jungen Ehefrau ist. Die war gerade, glaube ich, 17 Jahre, als er sie dann heiratete, mit selbst 53 Jahren war die Hochzeit, ich glaube im Jahr 1630.
Von der Liebesgeschichte Rubens zur Liebesgeschichte von Bathseba, denn genau das steckt ja in diesem Bild. Wer war die Dame?
Ja, generell gesagt geht es hier um das Thema der Verführung, des Begehrens, der Gesetze, des Verbotes, des Übertretens von einem Verbot, um das Thema auch der Sünde, das ist das eine aus der Bibel, und natürlich, dass das Thema von Peter Paul Rubens, die weibliche Schönheit, die Sinnlichkeit, die Verführung des Körpers eben, die den Mann vielleicht auch außer Sinnen bringt oder um den Verstand bringt. Also die Geschichte spielt vor rund, sagen wir mal ganz, rund 3000 Jahren. Und man kann durchaus sagen, die Personen, um die es hier geht, sind zumindest damals existent gewesen. Es gibt den berühmten König David und es gibt später den König Salomon. Über die kann man ja viel lesen im Alten Testament. Und da spielt sich diese Geschichte ab in Jerusalem. Dort ist also eine relativ ruhige Stadt in diesen Tagen, denn viele Soldaten, viele Männer sind auf einem Feldzug und eine wunderschöne, ja, die Verkörperung der Verführung, eine der schönsten Frauen, sitzt dort in einem Hof auf einem, ja, kleinen Absatz an einem Brunnen und wäscht sich oder lässt sich waschen und ist sich der Verführung, des Reizes ihres Körpers voll bewusst. Das ist die schöne Bathseba. Und dann, wenn man in dem Bild mal nach oben schaut, dann sieht man dort ein, ja, so halb Schatten. Da ist doch ein Gebäude dahinter. Mhm. Das ist auf dem Hügel Zion. Ja, man kennt ja den Begriff, die Zionskirche. Der Hügel Zion, dort ist der Palast vom König von Israel. Dort ist König David. Wenn man länger schaut, sieht man dort oben einen Schatten. Da ist ein Mann. Ach, und der schaut schon vielleicht genau seit Stunden oder seit Minuten, schaut er, und die tut so, als ob die den gar nicht bemerkt hätte. Und das ist ja typisch für die Weiblichkeit. Ne? Da denkt man manchmal, die haben Augen hinten. Man denkt, naja, die hat gar nichts bemerkt. Und dann, die hat einen schon längst taxiert. Und die weiß, da schaut einer. Und das ist nicht irgendeiner, das ist der König selber. Und der ist natürlich interessiert daran, sagen wir mal diplomatisch, sie kennenzulernen.
Das Pikante ist, sie hat schon einen Mann.
Ja, das ist ihm auch zugetragen worden. Er hat gefragt, wer die Dame ist und so. Und er weiß, sie ist verheiratet und darin ist eben die Todsünde. Ja, das ist eben die Lehre vom Alten Testament und dass es eben doch übertreten wird. Und zwar von höchster Stelle, ja, vom Anführer quasi.
Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Sie hat also einen Mann, Urias ist ihr Name, ist ein Hauptmann oder einer der jedenfalls Anführer einer Armeeeinheit und der ist gerade im Felde. Ja, dieser Mann ist also als Militär im Felde für David. Und David hat jetzt das große Verlangen, sie etwas näher kennenzulernen, hat einen Brief geschrieben, der hier überreicht wird und sie wird den Brief lesen. Ja, schau mal in die Augen von ihr, sie schaut jetzt nicht abgeneigt.
Schau mir in die Augen, Kleines.
Wenn wir übrigens bei Rembrandt, um gleich mal auch kunstgeschichtlich was reinzubringen, bei Rembrandt nachschauen, nach meinem Wissen hängt das Bild in Paris. Da gibt es eine Bathseba von Rembrandt und die ist voller innerlicher Zweifel. Die ist also in sich zerrissen, die mag am liebsten gar nicht den Brief auch nur anschauen, währenddessen hier bei Rubens, die ganz entspannt darauf schaut, die wird den Brief in Empfang nehmen, auch wenn das kleine Hündchen unten als Symbol der ehelichen Treue schon wohl gerochen hat, da wird ein großer Skandal draus, sie wird den Brief lesen.
Jetzt spann uns nicht auf die Folter, wir wollen jetzt nicht hier 3 Folgen damit verbringen. Wie geht's weiter mit König David und Bathseba?
Ja, sie wird zu ihm gehen, sie wird bei ihm liegen. Ich glaube, jeder Volljährige weiß, wovon ich spreche. Und sie wird dann ihm melden, dass sie schwanger ist. Und das ist natürlich das große Problem. Und jetzt kommt eben dieser Konflikt, was mache ich? Ja, Todsünde. Und er findet eine Lösung, erstmal eine oberflächliche, gesagt eine Lösung. Er ordnet an, also er holt erstmal diesen Urias nach Jerusalem und versucht dem zu vermitteln, du musst bei deiner Frau liegen, du musst bei deiner Frau schlafen, denn es gab ja damals noch keine DNA-Probe und Vaterschaftstests, nicht wahr? Wenn es also jetzt so kommt, dass der da kurz darauf auch bei seiner Frau gelegen hat, dann wird das Kind eben ein eheliches Kind sein und Problem ist gelöst. Urias aber aus verschiedenen Gründen, warum auch immer, geht nicht zu seiner Frau, liegt nicht bei ihr. Und dann muss David ihn wieder losschicken in den Krieg und gibt einen Brief mit, einen geheimen Brief an den Kommandeur. Und der soll eben diesen Urias an die gefährlichste Stelle stellen, damit er im Kampf fällt. Und der Urias fällt, er wird getötet. Und damit ist das Problem erstmal wieder gelöst.
Das ist ja so eine fiese Herrschertaktik.
Das ist ganz gemein, ja. Und du wolltest ja eine kurze Geschichte jetzt in Anbetracht unserer begrenzten Zeit. Also kurz gesagt, Kind wird auf die Welt gebracht, ist aber gleich krank. Das wird natürlich als einen Hinweis Gottes gesehen, als die Strafe Gottes. Kind wird tödlich krank oder wird dann sterben. David wälzt sich auf Steinfußboden, schläft auf dem Steinfußboden, versucht beim Herrgott da Fürsprache, aber es nützt nicht, das Kind stirbt. Und jetzt kommt das Interessante, die Dienerschaft merkt, was da los ist. Man weiß, das Kind ist gestorben, man will es dem König am liebsten gar nicht sagen. Und er bekommt es aber doch irgendwie mit und zieht sich schöne Kleider an und sagt, naja, wenn das Kind jetzt gestorben ist, dann warum soll ich jetzt hier irgendwo in Sack und Asche gehen, also dann kann ich mich auch wieder normal kneiden. Also eine interessante, auch menschliche Geschichte, und diese religiösen Geschichten erzählen ja eigentlich auch Alltagsbegebenheiten und Regeln, die man einhalten sollte oder eben auch, die nicht eingehalten wurden.
Jetzt ist diese Szene ja nicht nur einmal gemalt worden, sondern kannst du dir erklären, warum es so viele Bathsebas gibt, auf dieser Welt gemalt, die in den Museen dieser Welt hängen?
Ja, ich denke, weil die Geschichte eben so populär ist, da hängen so viele Bathsebas oder sagt man sogar Bathseben, ein kleiner Scherz am Rande, Bathsebas also in verschiedenen Museen, wegen eben dieser menschlichen Hintergründe, dass es eben Gesetze gibt, die man einhalten sollte und es klappt eben doch nicht. Und zwar wir als kleine Menschen bis hoch zu höchster Stelle sind eben auch nur Menschen. Zweitens ist das natürlich ein hervorragender Grund oder auch Vorwand, hier etwas Erotisches zu gestalten, das ja in Zeiten eben, als es noch kein Fernsehen, kein Internet und solche Dinge gab, ist natürlich zur Betrachtung etwas Wunderbares, wo man mal sagen kann, ja, geschichtliche Sache kenne ich, und dabei schaut man eben eine nackte, verführerische Frau an. Übrigens die Geschichte noch, um sie kurz...
Die geht doch noch weiter.
Ja, genau. Du hast gerade sicher die Frage stellen wollen, die beiden hatten ja dann noch ein legales Kind später.
Also sie blieben zusammen, ja, sie wurden dann zusammen. Ein Paar, König David und Bathseba, und hatten einen Sohn, der irgendwann berühmt wurde.
Der wurde weltberühmt, das ist der Salomon, also der König Salomo, der wurde dann geboren durch Bathseba, und dieser Salomo lebte also ungefähr so 970 vor Christus bis 935 meines Wissens oder 30 war er dann der König von Israel, und er ist ja unter anderem berühmt geworden durch dieses salomonische Urteil mit den zwei Frauen, die behaupten, das Kind gehöre jeweils der andere, ihr selber und nicht der anderen, und er sagt dann, naja, gib mir mal ein Schwert, ich schneide mal das Kind durch, und die richtige Mutter sagt dann, nee, dann gebe ich es lieber weg, damit das Kind nicht umgebracht. Also das ist dieses salomonische Urteil, was ja auch bis in unsere heutige Zeit eben in der Sprache zu finden ist.
Spannend, also König Salomon. Aber du hattest vorhin schon erwähnt, der Hund steht für die eheliche Treue. Ist das so typisch?
Ja und nein. Also man kann in viele Dinge, in Früchte, in Tiere, in auch geometrische Dinge oder Zahlen sehr viel hineininterpretieren und damit symbolisieren. Attribut, Zuschreibung,
Symbol. Weil der Hund so ein treuer Begleiter ist.
Ja, und so kann man sagen. Also das jedenfalls wird da interpretiert, und ich denke, so ist es auch gut.
Wenn man vor dem Bild steht, du hattest schon erwähnt, bemerkt man, dass diese Frau, die Haut sehr leuchtend ist. Da stellt sich mir die Frage, auf was ist es gemalt? Ist das Öl auf Leinwand? Was ist da der Malhintergrund?
Es ist nicht Öl auf Leinwand, sondern Öl auf Eiche. Ja, vielleicht auch nochmal für unsere Hörer von den Maßen her. Es ist ein relativ großes Bild, 1,75 mal 1,26. Wohlgemerkt ein Spätwerk, wohl von 1635. Und dieses Schimmern der Haut können wir ja in anderen Bildern auch sehen, allein in unserer Galerie. Aber das zieht sich durch alle Galerien weltweit. Das ist eine Technik, die nur bei Rubens angewendet wurde. Ja, es gibt ja diese Ausdrücke Rubens-Formen, also von den eher üppigen Frauenformen, das entspricht dem Schönheitsideal in seiner Zeit. Und dann eben dieser Rubens-Grund. Das ist also eine Technik, die sehr aufwendig ist. Also man nimmt jetzt Leinwand, man nimmt die Holz hier, die Eiche zum Beispiel. Ja, und da kommt eben erst einmal ganz, ganz zum Anfang eine Grundierung drauf, eine spezielle Untermalung. Das ist bei Rubens dieser sogenannte silbergraue Grund. Das ist technisch jetzt auch mir, ich bin jetzt da nicht so der Experte, aber sehr teuer. Und das schimmert so silbrig durch die vielen verschiedenen Lasuren in dem Bild. Also es gibt einige Experten, die sich mit diesen Lasuren auskennen, die sich damit beschäftigen, die das auch perfekt nachmalen können. Hier irgendwie in Sachsen eine Künstlerin in Wilsdruff draußen, die macht das wohl sehr gut. Und in diesem Bein zum Beispiel haben unsere Experten durch verschiedene Analyse, durch Durchleuchtung nachgewiesen, dass da wohl über 40 fast durchsichtige Lasuren auf diesem silbergrauen Grund sind. Der silbergraue Grund, das muss dann so letztendlich fast wirken wie so eine leichte Silberfolie, als ob die dort auf die Leinwand geklebt wäre. Ja, besser kann ich es als Halbexperte nicht oder als gar kein Experte nicht erläutern, aber in dem Bein jedenfalls, auch in anderen Körperteilen, in anderen Bildern zum Beispiel, sind also oftmals 40 ganz hauchdünne Lasuren. Und das ist natürlich ein enormer Arbeitsaufwand. Das musst du immer erstmal trocknen lassen und dann auch dich vorsehen und so weiter. Das kostet natürlich und das haben aber die Besteller sehr gerne bezahlt.
Also das ist ein spannendes Bild. Du hast es schon gesagt, der Auftraggeber, die Auftraggeberin ist nicht so ganz klar. Du hast erwähnt, Rubens war zu der Zeit, die damals ja sehr bewegt war, ich glaube, halb Europa kämpfte gegeneinander, bei allen Seiten angesehen. Wie kam das?
Vor allem eben durch sein sehr elegantes Auftreten. Er konnte sich in höchsten diplomatischen Kreisen bewegen, wurde von allen akzeptiert. Er sprach, ich weiß nicht genau, wie viele Sprachen, aber eben Französisch, Italienisch, Spanisch und so weiter. Der Mann sprach also wie ein Polyglott. Und hat vermitteln können. Er selber übrigens war ein Kriegsgegner letztendlich und all seine Auftraggeber aber waren in Kriege verwickelt, englische König und so weiter. Und in dem Zusammenhang hat er auch versucht, eben mit Bildern darzustellen, dass man ja eigentlich friedlich miteinander umgehen könnte. Ja, also er war sehr, sehr geschäftstüchtig. Er hat im Augenblick des Entstehens unseres Bildes hier ein Landsitz sich gekauft, der Millionen gekostet haben muss und dort mit seiner kleinen Familie, mit seiner Helene und seinen zwei Kindern gelebt. Also der Mann hat es geschafft, wirtschaftlich auf jeden Fall. Seine erste Frau Isabella Brandt war ja gestorben und dann ist er 5 Jahre lang Witwer gewesen und wollte allein sein und ohne Damen. Und er hätte leicht, wirklich mit Leichtigkeit sich die nobelsten Damen der Welt damals eben zumindest sie kennenlernen können oder heiraten können. Da wurde nicht lange überlegt übrigens, wenn das passte, dann wurde schnell geheiratet, aber er wollte nicht und hat dann selber später geschrieben, ich habe eine junge Frau aus ehrlichem, aber bürgerlichem Hause gehalten, ob zwar mich schon alle dazu überreden wollten, eine Hofdame zu heiraten, aber aus Furcht, ihr Stolz könnte mich verletzen, also der Stolz dieser Adelsdame, ja, habe ich eine gewählt, die nicht errötet, wenn ich den Pinsel in die Hand nehme. Und es wäre mir sehr schwer gefallen, den Schatz der Freiheit gegen die Liebkosungen einer alten Dame einzutauschen. Also so drastisch hat er es beschrieben, der hat sich diese Junge aus bürgerlichem Hause genommen und die war seine Muse und auch sein Belebnis für oder sein Aphrodisiakum.
Und diesem Maler haben die Museen dieser Welt viele hundert, viele tausende Gemälde zu verdanken. Haben wir noch was vergessen?
Ach, wir haben bestimmt wieder irgendwas vergessen, aber ich denke, das ist schon ganz ordentlich, was wir hier heute geschafft haben.
Eine herrliche Liebesgeschichte nachzulesen im Alten Testament. Bathseba von Peter Paul Rubens. Vielen Dank, Gerold.
Sehr gerne geschehen.
Das waren unsere 30 Minuten, knapp 30 Minuten Kunst. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.